New York im Frühjahr 1967. Gate 7 am internationalen Terminal. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Die Passagiere stehen bereits Schlange. Geschäftsleute im Anzug, Familien mit kleinen Kindern, ein junges Paar auf Hochzeitsreise. Eine ältere Dame fliegt zum ersten Mal in ihrem Leben. Damals war Fliegen noch etwas Besonderes. Nicht jeder konnte es sich leisten. Wer in den 1960er Jahren ein Flugticket besaß, gehörte zu einer kleinen, privilegierten Gruppe. Während draußen die Koffer verladen wurden, öffnet sich vorne am Gate eine Tür. Ein Mann erscheint. Dunkelblaue Uniform, goldene Streifen auf den Schultern, weiße Pilotenmütze, schwarze Sonnenbrille, gepflegte Ledertasche. Er nickt dem Bodenpersonal freundlich zu. Eine Flugbegleiterin lächelt ihn an. Er lächelt zurück. Niemand stellt Fragen, niemand kontrolliert ihn. Ja, niemand zweifelt daran, dass dieser Mann genau dorthin gehört. Er geht durch das Gate, betritt das Flugzeug und verschwindet Richtung Cockpit. Es gibt nur ein Problem. Denn dieser Mann war überhaupt kein Pilot. Hallo Freunde und willkommen bei Airport Stories. Mein Name ist Lukas und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und falls auch ihr findet, dass genau dieser Podcast hier der beste Podcast der Welt ist, dann unterstützt mich und hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Oder folgt mir natürlich auf Instagram unter airport.stories. Ja, oder schreibt mir auch eine E-Mail an airportstories.podcast@gmail.com. Heute, ihr Lieben, geht es um eine der unglaublichsten Betrugsgeschichten der Luftfahrt. Eine Geschichte, die so unglaublich klingt, dass selbst Hollywood daraus einen Film gemacht hat. Eine Geschichte über Uniformen, über Selbstbewusstsein und über Psychologie. Und über einen jungen Mann, der es schaffte, die größte Fluggesellschaft der Welt zu täuschen. Doch der entstandene Film erzählt tatsächlich nur einen Teil der Wahrheit. Denn die eigentliche Geschichte spielte sich nicht in Banken oder Hotels ab. Sie spielte sich auf Flughäfen ab. An Gates, in Crewräumen, in Cockpits und mitten zwischen echten Piloten. Wir schreiben das Jahr 1965. Fliegen ist noch etwas Besonderes. Die Flugbegleiter tragen elegante Uniformen. Die Cockpit-Crews genießen enormes Ansehen. Und eine Airline steht über allen anderen. Pan American World Airways oder kurz Pan Am. Wer damals für Pan Am flog, gehörte zur Elite. Und Pilot zu sein bedeutete Prestige, Reisen, Luxus, Respekt. Während ganz Amerika von Pan Am träumt, steht irgendwo ein 16-jähriger Junge. Ohne Geld, ohne Ausbildung und ohne Job. Sein Name Frank Abagnale. Und er fasst einen verrückten Entschluss. Wenn er schon kein Pilot werden kann, dann tut er doch einfach so. Frank William Abagnale Jr. wird 1948 in New York geboren. Seine Kindheit beginnt eigentlich glücklich. Sein Vater besitzt mehrere Geschäfte. Die Familie lebt komfortabel. Frank liebt seinen Vater. Er beschreibt ihn später als seinen größten Helden. Charmant, beliebt, immer elegant gekleidet. Ein Mann, der scheinbar jeden kannte. Vielleicht lernte Frank genau dort seine erste Lektion. Nämlich Auftreten öffnet Türen. Nicht Geld oder Macht, sondern Charisma. Doch dann zerbricht die Familie. Die Eltern lassen sich scheiden. Für einen Teenager ist das ein echter Schock. Frank muss sogar vor Gericht sagen, bei welchem Elternteil er leben möchte. Er rennt aus dem Gerichtssaal raus, entscheidet sich für niemanden. Stattdessen läuft er weg. Rückblickend sagte er einmal sinngemäß: An diesem Tag verlor ich meine Familie. Und viele Kriminologen sehen genau dort den Wendepunkt in seinem Leben. Frank ist intelligent, sogar sehr intelligent. Aber er nutzt seine Intelligenz nicht für die Schule, sondern für kleine Tricks. Er manipuliert Tankkarten seines Vaters. Er verändert Belege, er fälscht erste Unterschriften. Nicht, weil er reich werden will, sondern weil er merkt, Menschen glauben oft das, was sie sehen möchten. Ein sauberer Anzug, ein überzeugendes Lächeln, ein sicheres Auftreten. Und plötzlich hinterfragt kaum noch jemand etwas. Um zu verstehen, warum Frank später ausgerechnet Pilot werden wollte, müssen wir über die Luftfahrt in den 1960er Jahren sprechen. Heutzutage steigen wir einfach in ein Flugzeug, Kopfhörer auf, Netflix an und 3 Stunden später sind wir irgendwo in Europa. Doch damals war das ganz anders. Fliegen war Glamour, Fliegen war Luxus und Status. Und wer mit Pan Am flog, fühlte sich wie ein Filmstar. Pan Am, Kult und sicherlich die berühmteste Fluggesellschaft der Welt. Sie flog nach New York, London, Paris, Tokio, Rio, Hongkong. Praktisch jeder Traumort dieser Erde stand im Streckennetz. Und ihre Piloten waren Helden. Nicht nur, dass sie hervorragend verdienten, sie übernachteten in den besten Hotels, sie wurden respektiert und trugen elegante Uniformen. Für viele junge Männer waren sie das, was heute vielleicht Formel-1-Fahrer oder Fußballstars sind. Frank beobachtete genau diese Männer. Nicht das Flugzeug faszinierte ihn, sondern das Leben dahinter. Irgendwann stellt sich Frank eine einzige Frage. Was wäre eigentlich, wenn ich einfach so aussehe wie einer von ihnen? Nicht Pilot werden, nur so aussehen. Er beginnt sofort zu recherchieren. Wo bekommt man eine Uniform? Wie sehen Crew-Ausweise aus? Wie sprechen Piloten und welche Begriffe benutzen sie? Welche Hotels nutzen sie? Und welche Flughafeneingänge? Er studiert nicht die Fliegerei, er studiert Piloten. Schließlich gelingt es ihm, eine Pan Am Uniform zu organisieren. Als er sie zum ersten Mal anzieht, passiert etwas Erstaunliches. Menschen behandeln ihn plötzlich anders. Türen öffnen sich, Hotelangestellte werden höflicher und Flughafenmitarbeiter grüßen. Niemand fragt nach seinem Lebenslauf, niemand nach seiner Ausbildung. Alle sehen nur eines, die Uniform. Doch eine Uniform allein bringt dich noch nicht ins Cockpit. Nein, Frank braucht etwas anderes, einen Weg auf echte Flüge zu kommen. Und genau dafür entdeckt er ein System, das heute kaum noch jemand kennt. Ein System namens Deadheading. Und genau dort beginnt die eigentliche Geschichte. Frank beginnt zu beobachten. Er sitzt stundenlang an Flughäfen und schaut den Crews zu. Beobachtet ihre Abläufe, hört Gespräche mit. Und irgendwann fällt ihm etwas auf. Manche Piloten steigen in Flugzeuge, obwohl sie dort gar keinen Dienst haben. In der Luftfahrt gibt es bis heute einen Begriff dafür: Deadheading. Das bedeutet, ein Pilot oder eine Flugbegleiterin muss zu einem anderen Flughafen gebracht werden, um dort erst ihren eigentlichen Dienst anzutreten. Ein Kapitän lebt vielleicht in Miami. Sein nächster Flug startet aber von New York aus. Also fliegt ihn die Airline zunächst als Passagier nach New York. Kostenlos. Genau dieses System erkennt Frank. Und ihm wird plötzlich klar, niemand erwartet von einem Deadheading-Piloten, dass er das Flugzeug fliegt. Er muss nur aussehen wie einer. Heute ist das kaum vorstellbar. Doch Flughäfen sahen damals völlig anders aus. Keine Körperscanner, keine elektrischen Crewausweise, keine biometrischen Zugangssysteme. Teilweise gab es nicht einmal Metalldetektoren. Tatsächlich konnten Angehörige ihre Familie oft direkt bis ans Gate begleiten. Kinder schauten durch Cockpitfenster, Besucher durften das Vorfeld beobachten. Die Atmosphäre war offen, ja, fast familiär. Nach den berühmten Flugzeugentführungen Ende der 1960er und dann besonders in den 1970er Jahren änderte sich das schlagartig. Doch Frank war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man kann sich nur vorstellen, wie nervös Frank gewesen sein muss. Er trägt zum ersten Mal seine neue Uniform. Eine Aktentasche. Selbstbewusst läuft er durch das Terminal. Und doch, jeder Schritt könnte der Moment sein, in dem ihn jemand anhält. Ausweis bitte. Oder für welche Crew fliegen Sie? Captain, darf ich kurz Ihre Unterlagen sehen? Doch nichts davon passiert. Stattdessen grüßt ihn das Bodenpersonal. Eine Flugbegleiterin hält ihm sogar die Tür auf. Nicht, weil sie wussten, wer er war, sondern weil sie glaubten zu wissen, wer er war. Ich glaube, wir sind uns einig. Flughäfen sind faszinierende Orte. Tausende Menschen arbeiten gleichzeitig. Gepäckabfertiger, Techniker, Reinigung, Zoll, Sicherheitskräfte, Crews. Und genau deshalb fällt jemand oft gerade dann nicht auf, wenn er sich verhält, als gehöre er dazu. Frank rannte nie. Er versteckte sich nie. Er war nicht hektisch. Er wirkte einfach selbstverständlich. Und dann irgendwann sitzt Frank tatsächlich vorne. Nicht auf dem linken Sitz, nicht als Kapitän, sondern auf dem sogenannten Jump Seat, dem zusätzlichen Klappsitz im Cockpit. Und von dort aus beobachtet er echte Piloten. Er hört den Funk, er sieht Checklisten, er lernt die Sprache der Luftfahrt. Und das Ganze nicht aus Lehrbüchern, sondern eben mitten im Cockpit. Ironischerweise wusste Frank wahrscheinlich irgendwann mehr über Cockpitabläufe als viele Menschen am Boden. Doch zur Welt eines Piloten gehörte damals eben weit mehr als das Fliegen an sich. Internationale Hotels, Abendessen mit der Crew, Shuttlebusse, Lounges, Flughafentransfers. Und unser Frank tauchte in diese Welt vollständig ein. Er wohnte in Hotels, die eigentlich für Crews reserviert waren. Er nahm an Gesprächen teil, traf Piloten aus aller Welt. Und niemand schöpfte Verdacht. Aber warum funktionierte das alles? Weil Flughäfen auf Vertrauen basieren. Ein Ramp Agent vertraut dem Dispatcher. Der Dispatcher vertraut der Crewplanung. Und die Crew vertraut der Sicherheitskontrolle. Die Sicherheitskontrolle vertraut dem Ausweis. Und genau in diesem Vertrauenssystem fand Frank seine Lücke. Er knackte keine Türen. Er knackte Vertrauen. Natürlich lief für Frank nicht immer alles glatt. Immer wieder gab es auch kritische Momente. Rückfragen, skeptische Mitarbeiter, Situationen, in denen ein falsches Wort gereicht hätte. Doch das Entscheidende war, Frank blieb ruhig. Er antwortete mit Selbstverständlichkeit. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und genau das machte ihn so überzeugend. Über die Jahre entstanden viele Legenden. Manche behaupten, Frank habe hunderte Maschinen selbst geflogen. Ja, andere sprechen von weltweiten Cockpit-Einsätzen. Die Wahrheit ist etwas nüchterner und trotzdem unglaublich. Historisch gut belegt ist, er erschlich sich über Jahre kostenlose Flüge. Er bewegte sich in der Welt der Pan Am Crews. Er übernachtete mit ihnen, er reiste durch Dutzende Länder und nutzte das Vertrauen, das man einer Uniform entgegenbrachte. Aber für alles Weitere fehlen belastbare Belege. Und manchmal braucht eine Geschichte ja keine Übertreibung, denn die Realität ist spektakulär genug. Doch irgendwann wird aus dem genialen Trick ein internationales Problem. Denn Banken melden gefälschte Schecks, Polizeibehörden tauschen Informationen aus. Und schließlich schaltet sich eine Behörde ein, das FBI. Während Frank weiter von Flughafen zu Flughafen reist, beginnt irgendwo in Amerika ein Ermittler, die einzelnen Puzzleteile nach und nach zusammenzusetzen. Und langsam wird aus dem charmanten Hochstapler einer der meistgesuchten Betrüger der Vereinigten Staaten. Denn es ist ja so, je größer ein Betrug wird, desto größer wird irgendwann auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo jemand misstrauisch wird. Und genau das passiert Ende der 1960er Jahre. Nicht an einem Flughafen, nicht im Cockpit, sondern in einer Bank. Mehrere Schecks tauchen auf einmal auf. Alle sehen echt aus, alle tragen bekannte Namen. Und doch stimmt etwas nicht. Zunächst glaubt man an Einzelfälle, ein Druckfehler, eine Verwechslung, einen gewöhnlichen Betrug. Doch schon bald merken die Ermittler, hinter diesen Schecks steckt ein System. Und einer dieser Ermittler heißt Joseph Scheer. FBI-Agent, ruhig, geduldig, analytisch. Er bekommt einen Fall auf den Tisch, der zunächst völlig unspektakulär wirkt. Ein paar gefälschte Schecks, ein paar Betrugsanzeigen. Doch je tiefer er gräbt, desto größer wird auch die Geschichte. Was Scheer damals noch nicht ahnt, er jagt keinen gewöhnlichen Betrüger, sondern einen jungen Mann, der bereits durch Dutzende Flughäfen spaziert ist, als wäre er dort zu Hause. Das Problem? Frank bleibt ja nie lange an einem Ort. Heute New York, morgen Miami, danach Paris, anschließend Rom. Damals gibt es auch noch keine gemeinsame europäische Polizeidatenbank und eben auch kein Internet. Informationen reisen oft langsamer als der Gesuchte selbst. Frank nutzte nicht nur Flugzeuge, er nutzte den Vorsprung, den die Luftfahrt gegenüber den Ermittlern hatte. Doch irgendwann veränderte sich etwas. Frank wird vorsichtiger. Er merkt, dass Fragen häufiger werden, dass manche Flughafenmitarbeiter länger auf seinen Ausweis schauen und Banken genauer prüfen, dass nicht mehr jede Geschichte funktioniert. Und zum ersten Mal spürt er, dieses Leben wird nicht ewig funktionieren. Frank verlässt die USA. Er reist einmal quer durch Europa. Frankreich, Spanien, Italien, für ihn ist Europa damals ideal. Neue Menschen, neue Hotels, neue Flughäfen. Niemand kennt ihn. Oder zumindest glaubt er das. Es muss sich angefühlt haben, als könne man seinem alten Leben einfach davonfliegen. Doch Joseph Scheer gibt nicht auf. Er verfolgt Hinweise, er führt Gespräche und baut Kontakte auf. Und langsam entsteht ein Bild. Und immer wieder taucht derselbe Name auf. Frank Abagnale. Noch kennt ihn kaum jemand. Doch beim FBI, da wird er inzwischen zu einer Priorität. Und es kam, wie es kommen musste. Frank wird schließlich festgenommen in Frankreich im Jahr 1969. Nicht spektakulär. Keine Verfolgungsjagd oder ein Schusswechsel, ja, leider kein Hollywood-Finale, sondern einfach Handschellen und eine Gefängnistür. Und plötzlich ist das ganze aufregende Leben für ihn vorbei. Fast 4 Jahre lang hatte er Menschen überzeugt, die klüger, älter und auch erfahrener waren als er. Doch nun sitzt er doch allein in einer Zelle. Frank wird zunächst in Frankreich verurteilt, danach an Schweden ausgeliefert und später schließlich in die Vereinigten Staaten. Sein Leben besteht plötzlich nicht mehr aus Hotels, sondern aus Gefängnissen. Nicht mehr aus Flughäfen, sondern aus Gefängnishöfen. Der Mann, der jahrelang kostenlos First Class um die Welt gereist war, durfte plötzlich nicht einmal mehr selbst entscheiden, wann sich eine Tür öffnet. Und genau hier nimmt die Geschichte wieder eine neue Richtung, und zwar eine, die kaum jemand erwartet. Denn das FBI erkennt etwas. Frank kennt Sicherheitslücken wie kaum ein anderer. Er weiß, wie Betrüger denken, wie sie Uniform nutzen und wie Vertrauen entsteht. Und natürlich auch, wie Systeme ausgenutzt werden können. Also macht das FBI etwas Außergewöhnliches. Es bietet Frank nämlich eine Zusammenarbeit an. Nicht als Pilot oder Informant, sondern als Berater. In den folgenden Jahrzehnten arbeitet Frank mit Behörden, Banken und auch Unternehmen zusammen. Er hält Vorträge, berät Firmen, erklärt, wie Identitätsbetrug funktioniert und wie Menschen dabei manipuliert werden können. Vor allem aber, warum Technik allein niemals ausreicht. Vielleicht ist genau das die größte Ironie dieser Geschichte. Der Mann, der einst Sicherheitslücken ausnutzte, half später dabei, sie zu schließen. Doch Frank Abagnale war längst nicht der Einzige, der sich eine Pilotenuniform anzog. Auch Jahrzehnte später gelang es Menschen, sich als Piloten, Crewmitglieder oder Airline-Mitarbeiter auszugeben. Manche wollten nur kostenlos reisen, andere wollten aber richtig Geld verdienen. Und einige kamen dabei erschreckend weit. Schauen wir uns diese Fälle nochmal genauer an. Denn die Geschichte der falschen Piloten endete eben nicht mit Frank Abagnale. Wir springen nach Indien. Delhi Airport, November 2019. Fast 50 Jahre nach Frank Abagnale. Dieselben Tricks, eine andere Uniform. Ein Mann erscheint regelmäßig an großen Flughäfen. Delhi, Kalkutta, Mumbai. Er trägt eine perfekte Pilotenuniform. Dazu Sonnenbrille, Rollkoffer, selbstbewusst. Er läuft durch die Terminals, als hätte er dort sein ganzes Berufsleben verbracht. Mitarbeiter grüßen ihn wie ein Freund. Passagiere machen Selfies mit ihm. Sicherheitskräfte winken ihn teilweise einfach durch. Warum? Weil niemand auf die Idee kommt, dass jemand freiwillig eine Pilotenuniform trägt, ohne eben Pilot zu sein. Doch von Anfang an. Wir befinden uns am Indira Gandhi International Airport in Delhi, einer der größten Flughäfen Asiens. Millionen Reisende pro Jahr. Tausende Mitarbeiter, ein Ort, an dem jeder Handgriff sitzen muss. Es ist ein gewöhnlicher Vormittag im Terminal 3. Menschen eilen zu ihren Gates, Geschäftsreisende telefonieren, Familien suchen ihre Sitzplätze. Und mittendrin läuft ein Mann. Dunkelblaue Pilotenuniform, 4 goldene Streifen, schwarze Sonnenbrille, Rollkoffer. Er wirkt völlig entspannt. Niemand würde sich nach ihm umdrehen. Warum auch? Er sieht schließlich aus wie ein gewöhnlicher Lufthansa-Kapitän. Und genau das war sein Plan. Denn der Mann wusste, wer wie ein Kapitän aussieht, wird eben oft auch wie einer behandelt. Mitarbeiter grüßen, Sicherheitskräfte werden höflicher. Warteschlangen lösen sich plötzlich auf. Nicht, weil jemand die Person kennt, sondern weil die Uniform Vertrauen erzeugt. Später erzählt der Mann den Ermittlern, warum er das alles tat. Er wollte nicht ins Cockpit. Er wollte keine Flugzeuge fliegen. Er wollte etwas viel Einfacheres. Bevorzugte Behandlung. Kürzere Wege, Zugang zu Crew-Eingängen, manchmal sogar kostenlose Upgrades. Und genau das funktionierte. Immer wieder. Nach seiner Festnahme stellte sich heraus, das war kein spontaner Einfall. Er hatte sich bereits seit Monaten als Lufthansa-Kapitän ausgegeben. Nach eigenen Angaben nutzte er dieselbe Masche an Flughäfen wie Delhi und Kolkata immer wieder. Die Ermittler gehen davon aus, dass er auf diese Weise mehr als 15 Flüge absolvierte und wiederholt bevorzugt behandelt wurde. Doch zu einer guten Uniform gehört natürlich auch ein Ausweis und genau den hatte er. Eine gefälschte Lufthansa Crew-ID. Die hatte er sich nämlich nach eigenen Angaben Monate zuvor in Bangkok beschafft. Von Weitem sah alles echt aus. Für viele Mitarbeiter offenbar überzeugend genug. Doch dann machte er einen kleinen Fehler. Er wollte eines Tages mit einem Air Asia India Flug nach Kolkata reisen. Beim Boarding wurde jemand stutzig. Vielleicht war es die Uniform, vielleicht eine Kleinigkeit auf dem Ausweis, vielleicht einfach ein ungutes Gefühl. Air Asia kontaktierte Lufthansa. Erst eine ganz normale Rückfrage. Könnt ihr bestätigen, dass dieser Kapitän heute mit uns reist? Wenige Minuten später erscheinen echte Lufthansa-Mitarbeiter am Gate. Sie sehen den Mann und wissen sofort, dieser Mann gehört nicht zu uns. Noch am Gate wird er von der Flughafenpolizei festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung findet man nicht nur die gefälschte Lufthansa-ID, sondern auch zahlreiche Fotos auf seinem Handy. Fotos, auf denen er sich in anderen Uniformen präsentiert, unter anderem als Offizier der indischen Armee. Er liebte Uniform und natürlich die Wirkung, die sie auf Menschen hatten. Das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist nicht, dass jemand eine Uniform kaufen konnte, sondern dass sie tatsächlich funktionierte. Im Jahr 2019, Jahrzehnte nach Frank Abagnale, an einem der modernsten Flughäfen Asiens. Die Technik hatte sich vielleicht verändert, aber die Psychologie der Menschen offenbar nicht. Und genau deshalb investieren Flughäfen heute Milliarden in Identitätskontrollen. Denn die wichtigste Frage lautet nicht, sieht jemand aus wie ein Pilot, sondern ist er wirklich einer? Es gibt allerdings eine deutlich gefährlichere Kategorie. Menschen, die nicht nur aussehen wollen wie Piloten, sondern die tatsächlich fliegen wollen. Immer wieder deckten Luftfahrtbehörden weltweit Fälle auf, in denen Bewerber gefälschte Lizenzen, manipulierte Flugstunden oder falsche Ausbildungsnachweise vorlegten. In einigen Fällen wurden Dokumente verändert, in anderen Fällen Prüfungen manipuliert. Die gute Nachricht für euch: Durch mehrstufige Kontrollen wurden viele dieser Fälle bereits entdeckt, bevor die Betroffenen als verantwortliche Piloten im Linienverkehr tatsächlich eingesetzt wurden. In der Luftfahrt reicht Talent allein nicht aus. Jeder Flug muss nachweisbar sein. Jede Ausbildung, jede Prüfung, jede medizinische Untersuchung. Amsterdam im März 2010. Stellt euch Folgendes vor. Ihr sitzt bereits angeschnallt in einem Flugzeug. Das Boarding ist abgeschlossen. Die Gepäckklappen sind auch geschlossen. Draußen schiebt der Pushback-Schlepper das Flugzeug langsam vom Gate. Eigentlich müsste jetzt gleich die Sicherheitsansage beginnen, doch stattdessen passiert etwas völlig Unerwartetes. Polizeibeamte betreten das Vorfeld. Sie gehen direkt auf das Cockpit zu und nur wenige Minuten später wird der Pilot abgeführt. Nicht wegen Alkohol oder Drogen, sondern weil seine Lizenz Fragen aufwirft. Thomas Salme stammt aus Schweden. Schon als kleiner Junge ist er vom Fliegen besessen. Flugzeuge sind seine große Leidenschaft. Während andere Kinder Fußball spielen, verbringt er jede freie Minute auf Flugplätzen. Er liest Handbücher, beschäftigt sich mit Technik. Er lernt alles über Cockpits. Er möchte nichts anderes werden als Pilot. Irgendwann gelingt ihm tatsächlich der Einstieg in die Luftfahrt. Zunächst arbeitet er als Flugingenieur. Er sammelt Erfahrung, lernt Abläufe, kennt Cockpits aus dem FF. Kollegen beschreiben ihn später als ruhig und professionell. Niemand hätte gedacht, dass ausgerechnet seine Qualifikation Jahre später in Frage gestellt würden. In den folgenden Jahren fliegt Thomas Salme für verschiedene kleinere europäische Fluggesellschaften. Linienflüge, Charterflüge, Passagiere, tausende Starts und Landungen. Nach und nach sammelt er mehrere tausend Flugstunden zusammen. Er wird sogar zum Kapitän befördert. Stellt euch das einmal vor. Jahrelang steigen Menschen in seine Flugzeuge. Familien, Geschäftsreisende, Kinder. Niemand ahnt, dass sich später einmal ganz Europa fragen wird, hätte dieser Mann überhaupt dort sitzen dürfen? Dann März 2010, Flughafen Amsterdam Schiphol, einer der größten Airports Europas. Kurz vor einem Linienflug überprüfen Behörden Unterlagen. Dabei fallen einige Unstimmigkeiten auf. Es geht nicht um sein fliegerisches Können, nicht um irgendeinen Zwischenfall, nicht um einen Unfall, sondern um seine Dokumente. Die Ermittler vermuten, dass Qualifikation und Lizenzen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der Flug findet ohne ihn statt. Und für Thomas Salme endet an diesem Tag eine Karriere, die über ein Jahrzehnt gedauert hat. Das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist aber etwas anderes. Kollegen berichten nämlich später, dass sie ihn für einen guten Piloten hielten. Es gab keine spektakulären Zwischenfälle, die ihn verraten hätten. Nein, der Fall zeigte vielmehr, wie wichtig eine lückenlose Überprüfung von Qualifikation ist. Unabhängig davon, wie erfahren jemand wirkt. Die Luftfahrt lebt eben nicht nur von Erfahrung, sondern von Standards. Jeder Pilot muss dieselben Anforderungen erfüllen. Immer wieder. Medizinische Untersuchungen, Simulatorenchecks, Lizenzverlängerungen und Dokumentation. Genau dieses System schützt uns Passagiere jeden Tag. Der Fall Thomas Salme sorgte europaweit für Schlagzeilen. Luftfahrtbehörden überprüften Verfahren und Airlines schauten genauer hin. Die Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden wurde weiter verbessert, denn eine Erkenntnis war allen klar geworden. Vertrauen ist wichtig, aber Kontrolle ist unverzichtbar. Frank Abagnale nutzte genau das Vertrauen der Menschen. Und Thomas Salme zeigte, wie entscheidend eine saubere Dokumentation und internationale Kontrolle sind. Im Prinzip ja zwei völlig unterschiedliche Geschichten und doch führen sie uns zur gleichen Frage. Wenn wir ein Flugzeug betreten, woher wissen wir eigentlich, dass da vorne wirklich die richtigen Menschen sitzen? Die Antwort darauf, um euch jetzt ein bisschen mehr Vertrauen zu geben, lautet, weil heute hinter jeder Cockpit-Tür ein System arbeitet, das genau diese Fragen jeden Tag aufs Neue prüft. Stellen wir uns doch zum Abschluss die Geschichte von Frank einmal im Jahr 2026 vor. Frank kommt am Flughafen an. Er trägt dieselbe Uniform, dieselbe Sonnenbrille, dieselbe Aktentasche. Was passiert? Wahrscheinlich wird er schon am Mitarbeitereingang aufgefordert, Crew-ID bitte oder Ausweischip-Überprüfung. Dazu bestimmt Gesichtserkennung, der Abgleich mit dem Dienstplan, das Crew-Manifest, die Sicherheitsfreigabe, der Zugang nur für genau diesen Flug. Ohne gültige Daten endet die Geschichte vermutlich schon nach wenigen Minuten. Nicht, weil Frank plötzlich schlechter geworden wäre, sondern weil Flughäfen aus genau solchen Geschichten gelernt haben. Nach fast 20 Jahren in der Airline-Branche kann ich euch eines sagen. Flughäfen bestehen eigentlich aus zwei Welten. Die erste kennt jeder. Check-in, Duty-Free, Boarding. Die zweite sieht jedoch kaum ein Passagier. Crew-Eingänge, Briefingräume, Sicherheitsbereiche, Operations Center, Vorfeld. Und genau hier entscheidet sich, ob ein Flughafen tatsächlich sicher funktioniert. Vielleicht war Frank Abagnale gar kein außergewöhnlicher Fälscher. Vielleicht war er einfach ein außergewöhnlicher Menschenkenner. Er verstand etwas, das bis heute gilt. Menschen vertrauen Menschen. Besonders dann, wenn sie kompetent aussehen. Deshalb beginnt Sicherheit niemals mit Technik, sondern immer mit Aufmerksamkeit. Millionen Menschen steigen täglich in Flugzeuge. Sie kennen den Piloten nicht. Sie kennen seine Ausbildung nicht. Sie kennen seinen Namen oft nicht einmal. Und trotzdem vertrauen sie ihm ihr Leben an. Und genau deshalb gehören Piloten zu den Berufen mit der größten Verantwortung überhaupt. Die Geschichte von Frank Abagnale zeigt nicht, wie leicht man Pilot werden konnte, sondern wie mächtig Selbstbewusstsein, Auftreten und Vertrauen sein können. Und sie erinnert auch daran, dass hinter jeder Uniform ein Mensch steckt, der hoffentlich genau der ist, für den wir ihn halten. Jedes Mal, wenn ihr künftig ein Flugzeug betretet, werdet ihr wahrscheinlich kurz ins Cockpit schauen. Vielleicht seht ihr den Kapitän oder die Kapitänin, vielleicht begrüßt euch auch ein Flugbegleiter. Vielleicht denkt ihr für einen kurzen Moment aber auch an Frank Abagnale. An den jungen Mann, der mit einer Uniform, mit Charme und unfassbar viel Selbstvertrauen eines der größten Vertrauenssysteme der Welt austrickste. Und vielleicht erkennt ihr dann, warum Flughäfen heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Nicht, weil sie Menschen misstrauen, sondern weil sie aus ihrer Geschichte gelernt haben. Und das war sie, Folge 8 von Airport Stories. Die Geschichten, die sich nicht nur über den Wolken, sondern schon lange vor dem Boarding ereignen. Bis zur nächsten Folge und denkt immer dran, die spannendsten Geschichten beginnen manchmal mit einem ganz gewöhnlichen Boardingpass.